Ja, wenn ein Mensch, aber ich schätze mal, der Wolfgang macht das schon gut. Der hat mich am Freitag auch so schön unterstützt. Na, ja, so geht's schon. Mein Gemäldezeug liegt da. Ich glaube, das kommt so hin. Danke. Wie der Wolfgang gerade erzählt hat, von dem, was sie erlebt haben mit der Bärbel im Krankenhaus, ist mir Folgendes eingefallen. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig so für unser Leben. Es gibt Phasen im Leben, das ist ganz normal und das wird auch immer so sein. Da geht es uns gut, wir sind oben drauf und wir haben eigentlich weitgehend Ruhe. Also ich bin im Moment in so einer Phase, kein Mensch tut mir weh, habe keine Probleme irgendwie, keiner tut mir leid oder fügt mir Leid zu oder ich habe keinen Druck. Aber ich weiß, es ist vorübergehend, dann kommt wieder eine Phase und dann ist man in Druck. Und Gott benutzt solche Phasen in unserem Leben, weil er echt daran interessiert ist, dass wir Tiefgang haben. Tiefgang bedeutet, dass das Wort Wurzeln schlägt und Wurzeln reinschiebt in dein Herz. Und wenn du im Druck bist, dann sind das eigentlich die Phasen, wo das passieren kann. Sei dem Herrn zugewandt. Dann wird das Wort sich auswirken, es wird sich entfalten, es wird anfangen zu wachsen in deinem Leben. Und damit wir nicht den Glauben und das Vertrauen auf Gott verlieren, ist es häufig so, in solchen Phasen, wo wir in Druck sind oder so eine Wüstenzeit ist, Gott hat das gemacht mit dem Volk Israel. Was hat er gemacht? Immer wieder kam eine Oase zwischendurch, damit wir nicht abkacken innerlich. Und Gott zeigt uns damit, ey, ich bin immer noch auf deiner Seite. Ich verlasse dich nicht, ich vergesse dich auch nicht. Ich sehe dein Leiden und ich bin mittendrin dabei. Bitte begreif das doch. Gott gibt dir so gute Sachen mitten in deinem Druck, in deinem Leiden, in deinen Schmerzen, in deinen Prüfungen, wo er dir deutlich zeigen will, bitte bleib am Glauben, ich bin da. Ich lasse dich nie allein. Ich guck ganz genau hin, was bei dir passiert. Weil es ist mir wichtig, du bist mir wichtig. Und wie du dich verhältst in deiner Prüfung, das ist wichtig für Gott. Weil Gott will, dass dein Ertrag rauskommt, Frucht. Gott macht das nicht, weil Gott lässt solche Sachen nicht zu, weil er Spaß hat, uns zu quälen, oder weil es schön ist, wenn wir da uns abstrampeln und mühen und so weiter, sondern hat ein Ziel, hat immer ein Ziel. Gott macht nie was planlos und ziellos. Und das Ziel soll immer sein, dass Frucht rauskommt. Dass das Fundament, auf dem du dein Lebenshaus baust, richtig stabil ist, fest gegründet. Und dass es keinen Sturm gibt, der dich umschmeißen kann. Keinen. So soll es sein, ne? Jesus sagt das mal in dem Bild da von den zwei Leuten, die da bauen. Der eine auf Sand, der andere auf Felsen. Und Gott will, dass unser Lebenshaus auf dem Felsen gegründet ist. Und Felsen ist Wort. Nur das Wort gibt Stabilität. Finde ich echt eine schöne Ermutigung. So. Guck mal, was ich mache.
Darf ich ihn nochmal haben? Das Schwierige ist, dass die Bühne hier so eng ist, sonst könnte ich mich in alle Richtungen bewegen, versuchen, das Ding so lange wie möglich in der Luft zu halten, aber es ist doch sehr begrenzt. Okay, hat's jeder gesehen? Nochmal? Ne, jetzt lese ich ein bisschen was vor. Wer seine Bibel dabei hat, kann die mal aufschlagen, und zwar in Johannes 3. Vers 7 und 8. Nö, Vers 6 nehmen wir mit dazu. Und das ist hier das Gespräch von zwischen Nikodemus und Jesus. Und an einer dieser Stelle sagt, oder im Verlauf dieses Gesprächs sagt Jesus dann an einer Stelle,
was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jetzt hör gut zu. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du, das sagt er hier zum Nikodemus, ja, und ich glaube, es bezieht sich auch direkt auf den Nikodemus, weil er da noch nicht von Neuem geboren war, du weißt nicht, woher er kommt, und du weißt auch nicht, wohin er geht. Du hörst sein Sausen, aber du weißt es nicht. Und dann sagt Jesus, aber so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und damit sagt er eigentlich, wenn du aus dem Geist geboren bist, und ich glaube, das können ganz viele Leute hier aus ihrer Erfahrung bestätigen, wenn du aus dem Geist geboren bist, und der Heilige Geist anfängt, dir Wahrheit zu offenbaren, dann weißt du, woher du kommst, dann weißt du, wozu du da bist, und du weißt, wohin du gehst. Ne, Jesus sagt, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und ich glaube, dass das Ziel unserer geistlichen Entwicklung oder eins der Reifeziele, die Gott hat und die wir relativ kurzfristig erreichen sollten, ist, dass wir so werden wie die Daune, wie ich das gerade hier demonstriert habe, dass wir Menschen sind, die getrieben werden vom Wind des Heiligen Geistes dahin, wo er weht. Darum benutzt Jesus dieses Bild hier. Und damit das passiert und damit wir das können, müssen wir doch befreit werden. Könnt ihr das sehen? Aber ich kann das sehen. In meinem Leben kann ich das deutlich sehen. Ich kann nicht einfach so aus dem Stand dem Heiligen Geist folgen. Ich muss ja überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür entwickeln, dass ich weiß, wo geht er denn hin? Kriege ich das eigentlich mit, was der Heilige Geist wirkt? Und aus diesem Grunde gibt Gott uns überhaupt erstmal seinen Heiligen Geist in unser Leben, dass wir grundsätzlich offen werden für das, was aus dem Himmel herkommt, dass wir es mitkriegen können. Und er gibt uns sein Wort, damit, wenn wir das einbauen, unser Denken, unser Inneres, unser Herz grundsätzlich immer mehr gefüllt wird mit den Gedanken, die Gott hat, mit den Linien, in denen Gott denkt, mit den Maßstäben, die Gott anlegt. Und in dem Maße, wie du das einbaust in deinem Leben und wie das anfängt, wie soll ich sagen, richtig konkret greifbar zu werden für dich, wird dein Denken verändert und es wird sich mehr anpassen an das Denken Gottes. Und die Sensibilität für das, was der Heilige Geist wirkt, wird immer größer werden in dir. Und du wirst es auch merken, du wirst es wissen. Du wirst dann Dinge wahrnehmen, die andere Leute um dich herum vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil du das spürst in deinem Herzen, da ist die Richtung, da geht's lang. Der Geist kommt von da und geht nach dahin und ich gehe mit. Ich will jetzt mal ein Bildchen an die Tafel malen.
Jetzt sehe ich das Mikrofon euch frei. Gucken könnt ihr auch, ohne dass ich das Mikrofon... Oh ja, danke schön. Kann man das eigentlich so sehen, so dieses Gemälde, was ich jetzt anmale? Weil manchmal ist das Licht so merkwürdig da drauf, dass es blendet, aber wenn das alle sehen können, ist gut. Darf ich mal kurz, ja.
Vor ein paar Wochen habe ich mit Chrono zusammengesessen. Und dann im Laufe des Gesprächs fragt er mich irgendwann unvermittelt, was ist eigentlich das Ziel deines Dienstes in der Gemeinde? Und die Frage kam so ziemlich plötzlich irgendwie für mich und eigentlich weiß ich schon, was es ist, aber da muss ich da ein bisschen drüber nachdenken. Und dann eigentlich so bei dem Nachdenken darüber ist dann im Prinzip diese Predigt daraus entstanden. Und das Ziel meines Dienstes in der Gemeinde ist für mich persönlich ganz konkret, ich möchte jeden Menschen, dem ich begegne, dem ich das Wort Gottes mitteile, dahin führen, dass er in die Freiheit reinkommt, für sich persönlich im Geist zu wandeln. Stell dir vor, wie das wäre. Du bist ein Christ, du hast den Heiligen Geist in dir, der Geist, von dem Gott, von dem Jesus sagt, das ist der Geist der Wahrheit, der dir dazu gegeben ist, in allererster Linie, und das ist jetzt echt fundamental, was ich sage, der Geist der Wahrheit ist dir dazu gegeben, damit er dich in die Wahrheit hineinleitet. Und zwar in die Wahrheit der Schrift. Dass du also ein Mensch bist, der durch das Wort Gottes in zunehmendem Maße davon überzeugt wird oder überzeugt ist, der das in seinem Herzen trägt, das, was Gott alles dir zusagt, ist Wahrheit, ist Fakt für dich und es gibt keine Situation in deinem Leben, die das aus deinem Herzen wieder rausnehmen kann. Also, wenn das Wort Gottes zum Beispiel zu dir sagt, du bist von neuem geboren und damit hast du ein neues Leben aus Gott empfangen und du bist jetzt ein neuer Mensch. Es wird das passieren in deinem Leben, von der Roland gerade eben gesprochen hat, dass der Böse kommt und versucht dir diese Wahrheit aus dem Herzen wegzunehmen, indem er dich davon überzeugt, ey, guck mal rein in dein Leben. Der ganze Müll, den du baust, das ist nicht das, was einen neuen Menschen ausmacht. Und wenn du darauf hörst und darauf eingehst, dann wirst du immer mehr davon überzeugt werden, ey, ich bin ja wahrscheinlich gar kein neuer Mensch. Und du gibst dem Teufel recht. Der Heilige Geist ist dir gegeben, um dich an alle Wahrheit reinzuleiten und er wird immer wieder dich daran erinnern und sagen, hey, das Wort Gottes hat recht, das Wort Gottes hat recht, das Wort Gottes hat recht. Du bist ein neuer Mensch, du bist ein neuer Mensch. Fange an, das zu glauben, weil durch den Glauben wird es aktiviert in deinem Leben und durch den Glauben wird es immer mehr zunehmen und durch den Glauben wird es dann endlich dahin kommen, dass du das lebst. Das ist echt fundamental wichtig. Das ist eine der wesentlichen Tätigkeiten des Heiligen Geistes in unserem Leben. Dass wir als Christen Menschen sind und werden in zunehmendem Maße, die in Wahrheit gegründet sind. In Wahrheit. Und zwar in der Wahrheit des Wortes Gottes. Weil Gott sagt nie was anderes als Wahrheit. Und Gott sagt eben zum Beispiel, du bist ein neuer Mensch. Fang an, das zu glauben. Ich hab durch Martin Luther so einen tollen Anstoß gekriegt jetzt die Tage. Wisst ihr was? Wir sollen alle so sein. Gott hat es im Gesetz mal beschrieben. Da gibt's ja diese Riesenlappen von Vorschriften, was rein ist und was unrein ist. Und unter anderem sagt Gott, was reine Tiere sind. Was sind reine Tiere im Gesetz? Reine Tiere sind Tiere, die gespaltene Hufe haben und Wiederkäuen. Und ich möchte euch jetzt alle einschließlich mich dazu einladen, ab heute sind wir reine Tiere, die Wiederkäuer sind. Wisst ihr, wie Wiederkäuer das machen? Wir haben ein Wildgehege, wo ich arbeite. Und haben wir Dammhirsche und Siegerhirsche unter anderem. Ich habe das beobachtet. Die haben immer so Phasen, da laufen sie rum und fressen Gras. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange, sagen wir mal anderthalb oder zwei Stunden. Wenn das vorbei ist, dann legt sich das ganze Rudel irgendwo hin. Und dann liegen die da, die pennen nicht. Und die liegen da und dann kannst du sehen, die haben so einen ziemlich langen Hals. Dann sieht man, aus dem Magen kommt so ein Knubbel nach oben. Aber wir würden sagen, das ist Kotzen. Die kotzen nicht. Das bleibt da oben drin, oder? Und dann siehst du, irgendwann haben sie es genug durchgekaut, dann schlucken sie es wieder runter, geht's weg. Eine Zeit lang später, der nächste. Reines Tier sein bedeutet, fang an, das Wort Gottes wieder zu käuen. Du sitzt hier heute in der Predigt und nimmst das Wort Gottes in dich auf. Dann ist es in deinem Magen drin. Und bitte lass es nicht dabei. Geh nicht raus und vergesse das. Es geht mir nicht um meine Predigt. Es geht grundsätzlich darum, du nimmst ja viel Gottes Wort auf. Du gehst immer wieder in Gottesdienst, du hörst die Predigtkassetten an, was auch immer. Ist egal, wo du es herkriegst. Aber wichtig ist, du nimmst das Wort Gottes auf in dich. Und wenn du eine Ruhephase hast, oder wenn du auf der Arbeit bist, oder sonst irgendwo in deinem Alltag, fang an, das wieder zu keulen. Auf! Weil dadurch setzt sich das Wort Gottes in dich rein. Wenn die Wiederkäuer nicht wiederkäuen würden, würden die verhungern. Weil der erste Magen, wo das ganze Zeug reinkommt, da wird es nicht verdaut, da gibt nur eine Vorverdauung. Und erst wenn sie es wiedergekäut haben, dann geht es in die ganzen anderen Mägen rein und landet letztendlich im Darm und dann kommen die Nährstoffe raus. Und genauso wird es mit dem Wort Gottes in deinem Leben sein. Wenn du es nicht wiederkäust, wenn du es nicht bewegt in deinem Herzen, dann bleiben die Nährstoffe im Wort drin und kommen nicht raus, sie kommen nicht in dein Leben rein. Und du kannst nicht wachsen. Also seid einverstanden, ab heute sind wir reine Tiere, die immer wieder käuen. Gut. Okay. Also will ich mal ein bisschen weitermachen. Zu diesem Thema Wandel im Geist habe ich ein paar Unterpunkte dann rausgefunden. Gottes Freundschaft. meine Schrift so groß genug, dass man es lesen kann? Ja, geht so einigermaßen. Also ich lese die auch nochmal vor, alle, dann wisst das alle. Anderer wichtiger Punkt ist Gottes Wort. Gottes unsichtbare Welt, habe ich mal ganz kurz zu einhaken, weil ich werde dann sonst nicht weiter darauf eingehen. Das ist ein ganzer Komplex für sich. Wir hören oder sehen im Moment ziemlich viel so Filme von Joyce Meyer zu Hause. Kann man sich am Internet angucken, also die Predigten. Und bei einer Predigt, also das hat mich echt beeindruckt, bei einer Predigt hat sie eine Begebenheit erzählt, die sie erlebt hat. Eine Frau hat ihren ungläubigen Mann zu einer Konferenz eingeladen, wo sie gesprochen hat, und sie sitzt dann da so in den Reihen neben sich ihren ungläubigen Mann, also nach viel Mühen hat sie ihn endlich dahin gekriegt. Und dieser Mann sitzt da und dann kommt sie auf die Bühne, fängt an zu predigen, und auf einmal ist das förmlich wie so ein Zusammenbruch und er fängt an zu weinen und zu schluchzen und kann sie nicht mehr halten, ist richtig so aufgelöst, fassungslos. Und die Frau versucht dann auf ihn einzureden, weiß gar nicht genau, was da passiert und hat ziemlich Schwierigkeiten, da irgendeine Information aus dem Menschen rauszuholen. Und dann, als er so allmählich sich beruhigt, erzählt er dann Folgendes. Das fand ich echt krass. Er hat gesagt, als die Joyce Meyer auf die Bühne gekommen ist, habe ich gesehen, eine ganze Gruppe von Menschen um sie herum. Und die hatten alle dieselben Sachen an. Und die hatte an dem Abend ein weißes Kleid an, so einen goldenen Halskragen irgendwie. Die hatten alle das Gleiche an. Und dann hat er zuerst gedacht, das ist der Chor, der mit ihr da auf die Bühne geht. Und dann hat sie sich vorne hingestellt ins Mikrofon und hat er gesagt, habe ich gesehen, die haben sich alle so im Halbkreis um sie herum aufgestellt. Und dann fing sie an zu reden und dann sagt er, als ich gesehen habe, dann hat sie ihre Bibel rausgeholt und aufgeschlagen. Und als sie das gemacht hat, haben die alle ein Schwert rausgezogen und das so hochgehalten. Und dann wurde ihm klar, dass es Engel waren, die er gesehen hat. Gott hat ihm das irgendwie gezeigt. Das hat ihn so beeindruckt, dass ich aus dem Stand bekehrt und wiedergeboren ist da in der Situation. Und wisst ihr was? Ich glaube, wenn Gott uns die Augen öffnen würde für das, was passiert, auch was jetzt hier passiert, dann wären wir vielleicht fassungslos, Verstaunen und Schreck. Vor zwei oder drei Wochen habe ich so eine Situation gehabt im Wald, wo ich einen Baum gefällt habe und auf einmal, das war echt eine, kann ich jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, eine richtig gefährliche Situation, wo ich einen Baum gedreht habe und kam dann so auf mich zu. Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall bin ich irgendwie zur Seite gekommen. Ich glaube, dass da Engel mit im Spiel waren. Wir sehen das nicht immer. Aber ich glaube, dass Gott ganz viel tut für uns. Weil Gott sagt, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Deinen Engeln. Du hast also mindestens zwei. Die sind immer da. Wisst ihr was? Wenn du morgen früh aufstehst und Gott würde dir mit einem Schlag die Augen öffnen und du würdest sehen, da sind zwei Engel, vielleicht 3 Meter groß, jeder mit einem Schwert in der Hand, die stehen an deinem Bett und die begleiten dich durch deinen Tag. Ist es möglich, dass vielleicht deine Grundeinstellung für diesen Tag sich ein wenig ändern könnte? Amen. Könnt ihr das so sehen? Okay, da sind wir uns einig. Gut, der nächste Punkt. Gottes Befähigung ist mit Sicherheit ein Punkt, der in dieser Gemeinde hier nicht zu kurz kommt, was auch sehr gut ist. Ne, da spricht Storch ganz häufig drüber. Gott gibt dir Fähigkeiten und Gaben, die du hast und die so wie du auch kein anderer betätigen kann. Und der Leib ist darauf angewiesen, dass du anfängst, seine Gabe zu entfalten und sie mit einzubringen. Und wenn du das tust, dann wird das dieser Gemeinde einen ganz starken Wachstumsschub vermitteln. Nur Gemeinde aufbauen bedeutet eigentlich, jeden Einzelnen auch in diesen Bereich reinzuführen. Dass wir in diese Sachen reinwachsen. Und dann noch der letzte Punkt, den ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr. Aber das sind die, die mir so dann eingefallen sind.
Boah, die Tafel wackelt so.
Gottes Gericht. Boah, boah, boah. Nee, wisst ihr, was Gottes Gericht bedeutet? Das ist mal echt klar geworden in meinem Leben, wo ich so eine Phase hatte, wo Gott mich richtig in die Zange genommen hat. Wenn wir zu Gott kommen, wir bringen unseren gesamten alten Müll mit, erstmal. Das ist einfach so. Wir haben über vielleicht jahrzehntelang uns falsche Grundeinstellungen angewöhnt oder sind uns eingepredigt worden durch unsere Eltern, Lehrer, was auch immer. Durch unser Leben in der Welt, sag ich mal so, denn im System dieser Welt haben wir uns einen Haufen von Lügen angewöhnt, die ganz normal sind, die wir einfach glauben. Ich finde, das ist so schlimm, wenn Menschen glauben, dass Gott nicht gut ist. Das ist doch eine Lüge. Wenn sie ihr Leben lang eigentlich immer so rumeiern und denken, boah, was kann ich tun, damit ich Gott endlich gefalle? Mann, das ist doch eine faustdicke Lüge. Und ist egal, wer dir das erzählt hat, das ist nicht wahr. Und Gott will dich in Wahrheit reinleiten. Und Gericht bedeutet eigentlich, dass Gott kommt und du läufst in die falsche Richtung. Und wenn Gott dich richtet, dann nimmt er dich, manchmal auch mit ein bisschen Gewalt, das kann unter Umständen wehtun, und er richtet dich wieder auf die richtige Richtung aus. Das heißt, das Gericht Gottes, also ich muss das mal kurz einfügen noch, in Petrus sagt er, in Petrus steht das ja so, es ist Zeit, dass das Gericht anfängt am Haus Gottes. Also in Gemeindekreisen, wo ich früher verkehrt habe, haben die Leute immer darauf gewartet, wann kommt endlich das Gericht über diese Welt, die bösen Menschen, die Sünder. Das Wort Gottes sagt, das Gericht fängt an am Haus Gottes, hier bei uns. Hier fängt's an. Warum? Nicht, weil Gott mit dem dicken Kamera stehen soll, oh, jetzt kann ich so endlich mal platt hauen. Sondern weil es ihm darum geht, dass du ausgerichtet wirst auf das feine Wirken des Heiligen Geistes und dem Folgen lernst. Das musst du lernen. Das kannst du nicht als kleines Baby, als geistliches Kind. Dazu musst du wachsen. Und dann kommst du da rein und fängst an, das zu verspüren und zu merken, wo geht's lang, wo will der Herr hin? Und ein ganz wesentlicher Punkt, der mit dazu gehört, ist das, was der Roland eben sagte, ich bin hilfsbedürftig. Erreiche in deinem Christsein nie jemals einen Punkt, wo du nicht siehst, wo du nicht weißt, in deinem Inneren, in deinem Herzen zutiefst weißt, ich bin hilfsbedürftig, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche den Herrn in meinem Leben. Ich brauche Wort in meinem Leben, ich brauche Ausrichtung in meinem Leben. Denn wenn ich das nicht habe, geht's schief, geht's schief, geht's schief. Die Erfahrung hat es mir oft genug gezeigt, die hat mir so oft gezeigt, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, boah Gott, ich habe so viel für dich getan, ich habe aber voll mal Lucht und alles mögliche, aber jetzt kann ich nicht mehr. Dann habe ich gespürt in meinem Herzen, wie der Heilige Geist sagt, endlich habe ich dich an dem Punkt, wo ich dich immer haben wollte. Mann, jetzt kann endlich mal ich zu dir reden. Nicht immer du bist am Labern oder am Machen, am Arbeiten. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, in meinem Leben hat auf einmal was angefangen, was vorher nicht da war. Denn dann fing an, das, was ich getan habe, ein bisschen mehr effektiv zu werden. Boah. Wenn der Herr anfängt, durch mich zu wirken, dann wird's effektiv. Hey, finde ich gut. Das ist total entspannt. Echt. Wenn du anfängst, im Geist zu wandeln, wenn du dich da bewegst, wo du merkst, dass der Geist ist, und du tust die Dinge, die dir der Geist aufs Herz legt, dann wirst du merken, es hat Auswirkungen, und du bist entspannt. Es gibt ein ganz starkes Wort im Hebräerbrief. Wollen wir ganz kurz was trinken? Da heißt es, Gott trägt das gesamte Universum durch sein machtvolles Wort. Boah, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren bin ich drauf gestoßen, dass ich mich angefangen habe, mit Physik zu beschäftigen, ne, und Astronomie und solche Sachen. Bin da irgendwie reingekommen und ich find's faszinierend. Wir sind heute so weit mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wir eigentlich wissen und verstehen, grundsätzlich alle Vorgänge, die wir sehen in dieser sichtbaren Welt und alles, was wir messen und nachvollziehen und beobachten können, beruht letztendlich im Prinzip auf den Eigenschaften der Elementarteilchen und der Kräfte, die zwischen diesen Elementarteilchen wirken. Also alles kannst du letztendlich darauf zurückführen. Und Gott hat es so gemacht, und das ist etwas, was Physiker bis heute nicht richtig verstehen, warum haben Elementarteilchen genau die Eigenschaften, die sie haben? Denn wenn sie minimal anders wären, dann gäbe es überhaupt kein Leben auf der Erde. Wäre gar nicht möglich, weil dann alles eine völlig andere Zusammensetzung hätte. Und Gott hat es 100% exakt genau eingestellt. Und bei diesen ganzen Studien ist mir irgendwann mal klar geworden, wenn da so steht, Gott trägt das gesamte Universum durch sein machtvolles Wort. Und wir können unheimlich viele Prozesse im Universum beobachten, wie Galaxien sich untereinander verhalten, wie Galaxien zu Gruppen zusammengefasst sind, die durch ihre Schwerkraft aneinander halten und dann so, wie soll man sagen, so schön langsam durchs Universum treiben. Und diese Gruppen sind wieder zu riesigen Haufen zusammengefasst und dazwischen gibt es riesengroße Leerräume. Und das alles bewegt sich in einer Harmonie mit einer Gesetzmäßigkeit. Das ist 100% exakt, wenn man anfängt da reinzugucken. Das ist total faszinierend, finde ich. Und da steht da, Gott trägt das alles durch sein machtvolles Wort. Und ist mir klar geworden, ich glaube, das, was die Physiker als Naturgesetze bezeichnen, ist eigentlich das, was letztendlich Gottes Wort ist. Und Gottes Wort funktioniert so, er spricht es aus, und das Wort wirkt, und weil das Wort wirkt, sitzt er ganz entspannt in seinem Thron und guckt sich das an. Und es läuft, und läuft, und läuft. Wenn du Gottes Wort einbaust in dein Leben, dann wirst du die Beobachtung, die Erfahrung machen, und das wünsche ich euch echt von ganzem Herzen, dann werdet ihr die Erfahrung machen, dass das Wort Gottes anfängt, Auswirkungen zu haben, die kannst du nicht machen. Die kannst du nicht produzieren. Die kannst du nicht erzeugen. Wenn Christen sich anstrengen, lieb zu sein, weil sie glauben, das gehört zum Christsein dazu, dann zeigt mir das eigentlich, sie haben einen Mangel an Verständnis von der Auswirkung von Gottes Wort in ihrem Leben. Gott sitzt entspannt auf seinem Thron, weil er weiß, das Wort wirkt. Das Wort wirkt, das Wort trägt alles, das Wort ist machtvoll. Du bist dazu berufen, ein Leben in Entspannung zu führen, denn du weißt, hey, das Wort Gottes ist in meinem Herzen und es wirkt sich aus. Da kannst du pennen gehen, weil es wirkt trotzdem. Du kannst es nicht abschalten. Du kannst kein Naturgesetz abschalten. Wir können Gravitation zum Beispiel nicht abschalten, ist ständig wirksam. Man zieht alles immer zum Zentrum von irgendeinem massereichen Objekt. Genauso wenig kannst du, wenn du das Wort Gottes in deinem Leben eingebaut hast und wenn du es schön fleißig wiederkäust und das immer tiefer in dein Herz reinrutscht, kannst du nicht ausschalten. Es wirkt immer weiter. Immer, immer, immer. Das Wort wird das hervorbringen, was Gott sehen will in deinem Leben. Und ich möchte euch echt ermutigen, halte fest daran, lass das nur aus den Augen, weil das ist echt ein Ziel, wo du sagen kannst, hier, da bewege ich mich drauf zu. Der Teufel versucht alles. Was Roland eben gesagt hat, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wie sieht das aus? Ganz praktisch. Er versucht doch alles zu tun in deinem Leben, dass du zum Glauben kommst. Bei mir funktioniert das Wort nicht. Wenn er das geschafft hat, dann hat er dich in der Tasche. Dann ist es eigentlich egal, was du sonst weiter machst. Du kannst gerne alle Gottesdienste besuchen, kannst hier stehen und Lobpreis machen mit erhobenen Armen und so weiter. Wenn du zum Glauben gekommen bist, bist du der Überzeugung, bei mir funktioniert das Wort Gottes nicht, dann hat es keinen Zweck. Und dann möchte ich euch echt ermutigen, glauben, was das Wort sagt. Glaube es gegen deine Erfahrung. Ich will noch ein bisschen was zu dem Wort, zu dem Punkt hier Gottes Freundschaft sagen. Hier ist meine Bibel. Jakobus 2 oder 3, jetzt muss ich noch mal gucken. Ja. 2, also wer das mitlesen möchte. Ich nehme mal ab Vers 18, also lohnt sich eigentlich da ein bisschen mehr drum rumzulesen, das könnt ihr zu Hause machen. Es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust wohl daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Also es geht gar nicht darum, ob du jetzt glaubst, dass es wirklich Gott gibt oder nicht. Also Menschen, die nicht glauben, dass es Gott gibt, die sind noch nicht mal so weit wie der Teufel. Ne? Der glaubt, dass Gott gibt, der weiß das. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Abraham war ein Wiederkäuer. Ne, wenn er das nicht gewesen wäre, dann wäre es ihm nicht möglich gewesen, diesen Weg durchzustehen, den Weg des Glaubens, den Gott ihm geführt hat. Der Glaube hat zusammengewirkt mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden, und so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wow, Freund Gottes. Wollen wir alle sein, oder? Stell dir mal vor, in welche Ebene von Freundschaft er reingekommen ist. In einer ganz bestimmten Phase in seinem Leben, und es gibt nur ganz echt extrem wenige Leute in der Schrift, von denen das berichtet wird, dass sie in diese tiefe Beziehung zu Gott reingekommen sind. Also ich kenne aus dem Stand nur zwei, und zwar den Abraham und den Mose. Dass Gott kommt und sagt zu ihm, stell dir mal vor, was das bedeutet. Da sind zwei Städte, und die will ich vernichten, weil die Ungerechtigkeit in diesen Städten überhand genommen hat. Und Abraham fängt mit Gott an, über das Wohl und Wehe von zwei Städten zu diskutieren. Was noch härter ist, Gott lässt sich sogar darauf ein und sagt, ja gut, wenn es nicht 45 sind, oder wenn es 45 sind, okay, dann mache ich die Stadt nicht kaputt. Und dann sagt der Abraham, naja, vielleicht sind es ja nur 30. Ja gut, wenn es 30 sind, mache ich die Stadt nicht kaputt. Und da spricht ein Mann, also der Abraham, ja, als ein Freund Gottes, jemand, der Gott so tief und so gründlich und so durch und durch kennengelernt hat, dass er genau wusste, Gott droht zwar jetzt mit dem Gericht, aber ich weiß, was in seinem Herzen ist, nämlich er möchte eigentlich die Menschen retten. Und er spricht das aus, was Gott in seinem Herzen hat, und Gott sagt, ja, ja, ja. Und wenn es nur 10 sind, dann verschone ich die Städte. Es waren leider nicht mal 10. Nee, aber stell dir mal vor, was das für eine Ebene ist von Kommunikation, von Beziehung, von Freundschaft mit Gott. Stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt so, ich will Remscheid jetzt in einem Erdbeben platt machen. Und dann stehst du da, oh nee, Gott, bitte nicht die Menschen, die ich kenne, die ich liebe. Nee, ich lass es sein. Und Gott sagt, okay. Ne, so könnten wir das auf unsere heutige Zeit übertragen. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die diese Ebene von Freundschaft erreicht haben. Und du wirst nur dahin kommen, wenn du lernst, im Geist zu wandeln, sonst kriegst du das nicht hin. Sonst lernst du Gott nicht kennen in seinem Herzen, wie er da ist und wie er denkt. Und du musst zutiefst überzeugt sein davon. Und darum haben wir auch manchmal Schwierigkeiten, weil Gott uns das da, also wie soll ich sagen, so richtig in uns rein, ja, wie soll ich das sagen, also so richtig in uns rein zugrunde legen möchte, dass wir diese tiefe Überzeugung haben, mir geht's richtig, richtig dreckig, mir geht's dreckig, ich habe Prüfungen, ich habe Stress, ich habe alles mögliche, aber Gott ist gut. Ich bin zutiefst überzeugt davon in meinem Herzen. Es gibt kein Problem, was das rausreißen könnte aus mir. Wenn der Teufel kommt, mich davon überzeugen will, dass Gott nicht gut ist, hat keine Chance. Von vornherein verloren. Weil es ist so fest in mir drin, durch das Wort Gottes verankert. Das ist ein Felsen, den kann keiner erschüttern. Unzerstörbares Leben. Und hier der letzte Satz, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Also der Jakobus ist so ein Mann, der immer die Dinge sehr konzentriert auf den Punkt bringt. Und er sagt, es ist nicht damit getan, dass du sagst, haha, ich bin Jesus-Freak, ich glaube an Jesus, ich habe eine Beziehung zu Jesus und dein Leben ändert sich nichts. Ja, das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Kannst mit deinem Mund bekennen, in deinem Herzen hast du keine Beziehung zu Gott, weil da entwickelt sich nichts. Gott will dich aber dahin kriegen. Gott möchte dich da reinziehen in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit ihm, dass du das lernst. Und das ist nicht immer easy going. Kann ich euch direkt sagen. Und Abraham hat gelernt, in seiner Beziehung zu Gott seine Beziehung zu Gott zu vertiefen, indem er an den Worten, die Gott ihm gegeben hat, einfach festgehalten hat. Über Jahrzehnte hinweg. Und zunächst mal, ohne dass er die Frucht gesehen hat. Ne, der musste richtig lange warten, bis der Isaak kam. Und dann kommt die Situation, dass der Isaak geboren ist. Und ich glaube, dass der Abraham eigentlich eine zweifache Bindung hatte an seinen Sohn. Also erstmal die man sowieso hat als Vater zu seinem Kind. Aber es war ja mehr als sein Kind. Es war ja die geistliche Frucht seines Glaubens. Ne, noch eine zusätzliche Bindung. Der Junge ist aus Glauben geboren, aus Glauben gezeugt worden, aus Glauben geboren worden. Und Gott musste den Abraham erst an diese Stelle führen, ganz gezielt und bewusst hat er das gemacht, dass er zu der Überzeugung gekommen ist, in meiner körperlichen Kraft, von der biologischen Anatomie her, kann kein Kind mehr zeugen. Schluss. Hat aufgehört. Sarah auch nicht mehr. Eigentlich Ende im Karton. Kinder kriegen aus. Vorbei. Und Gott hat gesagt, du wirst der Vater vieler Völker genannt werden. Dann legt Abraham sich einen neuen Namen zu und er hat eine Geschäftsverbindung. Und zu allen, denen er hingeht, sagt er, ich bin der Vater vieler Völker. Und die ganzen Kinder sind keine da, aber Gott hat mir das versprochen und ich glaube gar nicht, halte fest. Und dann kommt der Sohn und da hatte Abraham echt schon richtig bewährten Glauben. Der war total von dir, sonst hätte er es nicht durchgestanden. Dann kommt Gott eines Nachts zu ihm und sagt so, jetzt geht's aufs Ganze, ich will sehen, ob du mich wirklich lieb hast. Nimm deinen Sohn, den ich dir gegeben habe, und geh hin zu dem Berg und opfere den. Boah. Man steht's ja so, dass der Abraham einfach eingepackt hat, früh am nächsten Morgen, ohne mit der Sarah drüber zu sprechen, losgezogen ist. Und wisst ihr was, ich glaube, es gibt Sachen im Leben, wenn Gott dir was aufs Herz legt, also, ich hoffe, dass es jetzt nicht falsch verstanden wird. Es ist richtig gut, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Beziehungen haben und Gott will das auch. Gott unterstützt unsere Beziehungen und wir sollen auch immer näher zusammenwachsen, sollen uns gegenseitig unterstützen. Aber es kann durchaus ganz extreme Sachen geben in deinem Leben, wo Gott zu dir spricht und wo du dann in deinem Herzen weißt, kann ich jetzt mit keinem Menschen darüber sprechen, weil es eigentlich keiner mehr nachvollziehen kann. Hätte der Abraham mit der Sarah darüber gesprochen, die hätte voll Unglauben gesprochen. Es war eine gute Frau, die hatte ihre Beziehung zu Gott, aber das konnte sie nicht nachvollziehen. Und diesen Weg musste der Abraham alleine gehen. Ganz allein. Und wisst ihr, wie das sich angefühlt hat? Stell mir das so vor, ich weiß nicht, wie alt der Isaak war zu dem Zeitpunkt, also ich konnte es auch zwischen den Zeilen nicht rauslesen, da gehen die zwei da, Esel mit dem Holz drauf und Feuer, und der Isaak an der Hand vom Abraham, drei Tage lang geht er mit dem Jungen auf den Opferplatz zu. Was glaubt ihr, was der für Sachen in seinem Kopf hatte? Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal so war, dass er so in seinen Gedanken drin war, dass der gar nicht mehr gemerkt hat, der Isaak ist da und er kommt, Papa, nicht so schnell, ich komme mit. Ah ja, mein Junge, geht er wieder langsam. Und da tut sich was in ihm. Und ich glaube, da ist ein echter Sturm entbrannt. Boah, hat Gott mir das wirklich gesagt. Und wisst ihr was, der Mann hatte einen so stabilen und starken Glauben, dass sein Glaube ihn durch die ganze Situation durchgezogen hat. Und dann gab es nochmal so eine Situation, sie gehen dann an den Berg rauf, die Knechte bleiben unten. Papa, da ist das Holz und das Feuer, aber wo ist das Opfer? Und der Abraham, nicht diese Frage, Mann, das tut weh. Und der Mann, Leute, das ist so wichtig, der Mann war hundertprozentig im Willen Gottes unterwegs. Und das fühlt sich manchmal scheiße an. Der hat nicht ein Freudenfest gefeiert da in den drei Tagen. Aber er wusste durch seinen Glauben, boah, ich bin im Willen Gottes, okay, Gott, ich werde dir das Liebste geben, was ich habe, das, was du mir gegeben hast. Und dann kommt die Antwort, hey, und das ist eine Antwort aus Glauben. Gott wird sich ein Opfer aussuchen. Was sollte der Mann sagen da an der Stelle? Ja, aber wenn er gesagt, ich werde dich jetzt opfern. Danach war dann bestimmt nicht zumute, ne? Kann man gut nachvollziehen. Und dann kommt er auf den Berg an oben ich weiß nicht, wie der sich gefühlt haben muss, der Mann. Irgendwann war der so weit, er schichtet den Altar auf, hat die Steine zusammengesammelt, aufeinander gesetzt. Ich kann mir vorstellen, je höher der Altar wurde, desto langsamer hat er gesammelt. Aber dann irgendwann kommt der letzte Stein drauf und dann ist der Altar fertig. Jetzt das Holz drauf. Sondern irgendwann muss er seinen Sohn nehmen und fängt an, den zu fesseln. Steht nicht da, dass der Isaac irgendwas gesagt hat? Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie der sich gefühlt hat, der Mann? Der war im Willen Gottes. Im Willen Gottes. Und dann kommt so weit, er nimmt das Messer und will runter und dann kommt der Engel und greift ein. An der Stelle. Weil Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Er nimmt das mit in dein Leben. Egal was kommt. Du kannst 100% sicher sein. Gott guckt ganz, 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 ganz mikroskopisch genau hin, was passiert. Und er wird nicht zu spät kommen. Und an dieser Stelle kriegt der Abraham, soweit ich weiß, ist überhaupt der erste Mann im Alten Testament, der kriegt eine Offenbarung über Auferstehung. Und Gott gibt ihm deine Offenbarung und gibt ihm seinen Sohn zurück. Und als er dann vom Berg nach Hause ging, da war Lobpreis in seinem Herzen. Könnt ihr das glauben? Da ist die Stimmung gekippt. Aber es ist ganz wichtig, im Geistwandel beinhaltet diesen Aspekt, dass du gelöst wirst, befreit wirst, davon auf deine Gefühle angewiesen und von deinen Gefühlen abhängig zu sein, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Ne, dann müssen wir befreit werden. Ich muss davon befreit werden, sonst kann ich den Willen Gottes nicht tun, sonst werde ich irgendwo stecken bleiben. Und das beginnt in deinem Alltag. Ich weiß nicht, ob Gott jemals von mir so ein massives Opfer verlangen wird, wie das, was der Abraham da getan wird, aber ich habe ja meine anderen Sachen, die viel, viel kleiner sind. Und da kann ich mich bewähren. Da geht's los. Wort Gottes. Immer schön kauen und rein ins Herz. Und dann kommen die Situationen, in denen ich schon mal ein bisschen gequetscht werde. Komm, das Bild zeige ich euch auch, habe ich am Freitag auch gemacht. Bin aber gleich fertig. Jetzt sagt mal bei einer Situation so, kommen die Pharisäer und sagen, deine Jünger, die waschen sich ja gar nicht die Finger, wenn die essen. Ich kann mir vorstellen, Jesus innerlich, Manometer, noch immer nicht kapiert, ey. Geht doch nicht darum, ob du irgendwelche religiösen Gesetze oder Formeln oder Ansprüche erfüllst, Mann. Das, was im Herzen eines Menschen drin ist, kommt aus ihm raus. Du wirst nicht unrein durch das, was du in dich reinstopfst, sondern du bist unrein durch das, was aus dir rauskommt. Das sagt Jesus. Wenn in deinem Herzen böse Gedanken sind und Neid und Lügen und Verleumdung und was weiß ich nicht alles, und du gehst durch dein Leben, dann kommt das immer raus, kommt immer raus, kommt immer raus, kommt immer raus. Du kannst es gar nicht abstellen, weil es ist da drin. Wenn aber Liebe und Freude und Friede da drin sind, weil du das Wort Gottes getankt hast und weil das in deinem Herzen ist, dann gehst du durch dein Leben, da kommen Leute, die quetschen an dir rum, da kommt Wort raus. Liebe, Freude, Friede. Vielleicht wirst du dann mal eine Zeit lang nicht gequetscht, da kommt wieder ein Quetsch an dir rum, da kommt nur Wort raus. Und wenn du so Situationen hast, wo du gequetscht wirst und kommt kein Wort aus dir raus, dann sollst du das nicht so sehen, als wenn du jetzt der totale Versager wärst oder schlechter Christ oder was, sondern nimm das doch einfach als Symptom dafür, dass du mehr wiederkäuen musst. Du brauchst mehr Wort in deinem Leben. Du musst dich nicht mehr anstrengen, damit du das nächste Mal besser hinkriegst, sondern du musst mehr Wort haben. Weil das Wort hat die Kraft, dich zu verändern. Das Wort wird das neue Leben in dir aufbauen. Das Wort wird das neue Leben in dir unterstützen. Das Wort wird das neue Leben in dir fördern und zur Entfaltung bringen. Also, immer rein. Nicht heute am Sonntagmorgen, also dann nehmt ihr das in euch auf. Und jetzt gehst du in deinen Alltag rein. Wenn dann solche Bilder und Gedanken zurückkommen, ja, dann kau die durch. Weil auf diese Art und Weise wird das Wort Gottes in deinem Leben verfestigt werden. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich die Creme abkriege. Also ich bin eigentlich fertig mit meiner Predigt. Ich wünsche euch eine gute Verdauung.